Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir haben bereits gesehen, dass ursprünglich in der hebräischen Bibel die beiden Bücher ein Buch bildeten. Unter dem Abschnitt Autor verweise ich hier darauf, dass man in Qumran Königsbücher gefunden hat, in der Höhle 4 und in der Höhle 6, und die machen eindeutig klar, dass in vorchristlicher Zeit sowohl erste und zweite Könige eine Einheit bildeten, eine Rolle waren. Schon letztes Mal habe ich erklärt, was die Autorschaft anbetrifft. So erfahren wir aus dem babylonischen Talmud, jetzt wissen wir von heute Morgen, wo der verfasst worden ist, in Baba Batra 15a, dass Jeremia, der Prophet Jeremia, die Königsbücher geschrieben habe. Und tatsächlich 2. Könige 24,18 bis 25,30 ist weitgehend identisch im Wortlaut mit Jeremia 52. Wir haben heute Morgen Jeremia 50,51 angeschaut und dann kommt noch ein Kapitel, das Schlusskapitel, Jeremia 52, und das hängt ganz direkt zusammen mit dem Schluss des 2. Königebuch. Aber ich habe schon letztes Mal erklärt, das ist nochmal eine Wiederholung auf dem Blatt, ich gehe darum nicht mehr durch alles durch, dass die Königsbücher selber verschiedene historische Quellen nennen, aus denen bei der Abfassung und der Inspiration des Heiligen Geistes eben Nutzen gezogen wurde. Das Buch der Geschichte Salomos, das Buch der Geschichte der König von Israel und so weiter und so fort. Nochmals zum zeitlichen Rahmen und der Zeitgeschichte hier auf dem Blatt. Die Königsbücher, oder wir könnten auch sagen, das Königebuch, umfasst die Zeit von 970 bis 560 vor Christus. Das heißt, es beginnt mit den letzten Tagen Davids und endet mit der Freisetzung des Königs Joachim in Babylon. Also das 37. Jahr der babylonischen Gefangenschaft wird da noch aufgeführt. Das ist der zeitliche Rahmen. Was ist der Sinn dieses Buches? Es sollte eine Illustration sein der Wahrheit des Gotteswortes an David in 2. Samuel 7. Nicht wahr? Wir haben die Samuel-Bücher vorher behandelt, die ja auch ursprünglich ein Buch waren. Das Samuel-Buch zeigt den Aufbau des Königshauses von David. Und eben das Königebuch den Untergang, den Niedergang davon. Und in 2. Samuel 7 haben wir diese Verheißung an David, Vers 11 bis 16. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deine Nachkommenschaft nach dir erwecken, die aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm zum Vater sein und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde. Mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Also die Nachkommen Davids, die sollen, die Nachkommenschaft Davids, der Same Davids, er soll durch andere Menschen bestraft werden, wenn da Untreue aufkommt. Das sind diese Menschenruten, diese Menschenschläge. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Nun, das zweite Königebuch führt die Linie weiter aus dem ersten und zeigt, wie die Nachkommen Davids untreu geworden sind. Und das musste schließlich enden in der babylonischen Gefangenschaft. Sie mussten gestraft, geschlagen werden mit Menschenruten. Nochmals, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, zur politischen Geschichte. Wir finden hier im Buch der Könige die Geschichte des Königtums von Juda und Israel. Und zwar ausgehend vom Höhepunkt unter David und Salomo bis zum Untergang des Königtums. Nach Salomo regierten im Nordreich 20 Könige mit 10 Dynastien und im Südreich 20 Könige inklusive eine unrechtmäßige Königin. Also nach dem Tod von Salomo hat sich ja die Nation Israel gespalten in zwei Reiche. Eben das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Nur 8 Könige im Südreich taten, jetzt Zitat, was recht war in den Augen des Herrn. Alle übrigen waren untreu. Und im Nordreich waren alle untreu. Da gibt es keinen einzigen, von dem es heißt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das Südreich erlebte also verschiedene Erweckungen unter Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und Josia. Im Vakuum der Weltmächte im Nahen Osten entstand das Großreich unter David und Salomo. Das war also Israel von heute mit allen umstrittenen Gebieten und Gebiete weit darüber hinaus in Libanon, Syrien, Jordanien, was alles da zugehörte. Das Großreich unter David und Salomo. Aber in der Zeit danach stieg Assyrien, der Nordirak, auf zur Weltmacht. Und das führte 722 vor Christus zum Untergang des Nordreiches Israel. Das Nordreich wurde deportiert, die Israeliten wurden deportiert nach Assyrien. Danach stieg eine andere Weltmacht auf, das Babylonische Reich. Denen gelang es schließlich, die assyrische Weltmacht zu bodigen. Ganz entscheidend war der Fall von Ninive 612, vorausgesagt im Detail im Buch Nahum. Das ganze Buch Nahum beschäftigt sich damit. Und dann ging es noch kurze Zeit, 608 war das assyrische Weltreich endgültig am Boden beendet. Und das babylonische Weltreich nahm seinen Anfang. 608 vor Christus und führte dazu, dass dann das Südreich Juda angegriffen wurde. Das ging unter 586 vor Christus, Zerstörung Jerusalems. Dann wurden die Juden deportiert nach Babylonien. Und das ging dann eben bis ins Jahr 538, das habe ich heute Morgen erklärt. Babel hat genau 70 Jahre Weltherrschaft erlebt, wie das in Jeremia 25 vorausgesagt war. Aufs Jahr, genau. Zur religiösen Geschichte, auch das ist nochmals Wiederholung vom letzten Mal. Die Königsbücher beschreiben die Geschichte des ersten Tempels, des Salomonischen Tempels. Vom Bau bis zum Untergang. 960 vollendet, 586 vor Christus zerstört. Die israelitische Religionsgeschichte erreichte ihren Höhepunkt beim Bau des ersten Tempels in Jerusalem, aber Salomo fiel später ab von Gott und auch das Volk. Sie begannen Höhenkulte auf allen möglichen Hügeln zu betreiben. König Jerobeam führt einen Kälberkult ein in Dan und in Bethel. Unter Ahab und Isabel wurde dieser abscheuliche kananitische Baals- und Aschera-Kult mit allen sexuellen Perversionen in Israel eingeführt. Und durch eine Ahabstochter kam das auch ins Südreich hinein. Konsequenz: Untergang der beiden Reiche. Das Nordreich durch Assyrien, das Südreich durch Babylon. Aber in all diesem Tragischen sehen wir doch, wie es Reformationen und Erweckungen gegeben hat unter 8 Königen. Und da können wir vieles lernen, was eigentlich biblische Voraussetzungen sind für eine Erneuerung unter dem Volk Gottes. Ja, jetzt gehen wir mal zum Aufbau des Buches 2. Könige. Wir können es grob in 2 Teile gliedern. Römisch 1, Warnung an Israel bis zum Untergang Samarias. Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. Das sind die Kapitel 1 bis 17. Und der zweite Teil, Römisch 2, Warnung an Juda bis zum Untergang Jerusalems. Das sind die Kapitel 18 bis 25. Ja, wir wollen eine detailliertere Gliederung anschauen, indem wir auch Kapitel für Kapitel durch das zweite Buch der Könige hindurchgehen. Wir beginnen also mal mit 2. Könige 1. Hier finden wir die letzte Geschichte, den Abschluss der Geschichte des großen Propheten Elia. Wir haben Elia ausführlicher kennengelernt im ersten Buch der Könige. Nun kommt der Abschluss hier und dann beginnt der große Dienst des Propheten Elisa. Der wird ganz ausführlich im zweiten Buch der Könige beschrieben. 2. Könige 1,1. Und nach dem Tod Ahabs fielen die Moabiter von Israel ab. Und Ahasja fiel durch das Gitter an seinem Obergemach zu Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht hin, befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Und der Engel des Herrn redete zu Elia, dem Tisbiter: Mach dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen: Ist es, weil kein Gott in Israel ist, dass ihr hingeht, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr also: Von dem Bett, das du bestiegen hast, sollst du nicht herabkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging hin. Der Ahabs Sohn, Ahasja, also ein Sohn oder ein Nachkomme von diesem schrecklichen götzendienerischen König und dieser Hexe, Isabel, wurde verletzt und wollte wissen, wie es weitergeht, Zukunft wissen. Und das Nordreich hat den Weg der Esoterik gewählt. Und darum befragt, will er den Gott Baal-Sebub befragen, ein Lokalgott in Philistäa, also Nähe vom Gazastreifen, in Ekron. Der Prophet Elia, als Prophet des wahren Gottes, tritt dem entgegen und sagt: Wie geht das? Warum gehst du diesen esoterischen Weg? Gibt es keinen wahren Gott den man befragen könnte. Und Gottes Prophetie über Ahasja: Du wirst sterben an den Folgen dieses Unfalls. Das macht Ahasja wütend. Er schickt ein Kontingent von 50 Soldaten. Die sollen auf Elia losgehen. Da kommt Feuer vom Himmel und verzehrt sie. Ein zweites Kontingent mit einer 50er Truppe wird auch von Feuer vom Himmel verzehrt. Und dann kommt ein drittes Kontingent, aber dieser Oberste, dieser Offizier, beugt sich nieder und sagt: Elia soll ihn doch bitte verschonen. Also er kommt nicht mehr im Hochmut und im Stolz. Und dann geht Elia mit ihm zum König und sagt ihm nochmals: Du wirst sterben. Das erfüllt sich dann auch in Vers 17. Und er starb nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Also Konfrontation zwischen dem wahren Gott und dem Götzendienst. Besonders interessant ist dieser Baal-Zebub. Das hat später das Wort Beelzebub gegeben. In Matthäus 12 wird Satan so genannt. Matthäus 12, Vers 24, da sagen doch die Pharisäer: Dieser treibt die Dämonen nicht aus, es sei denn durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Also Baal-Zebub in Ekron war natürlich ein Götzenbild, ein totes Götzenbild. Aber hinter diesem Götzenbild befand sich Satan. Das ist auch die Lehre im Neuen Testament, klar ausgeführt in 1. Korinther 10. Ich kann die Verszahl in meiner Bibel nicht mehr lesen. 1. Korinther 10, Vers 19. Was sage ich nun? Dass das einem Götzen geopferte etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also, es sind zwei Aspekte zu beachten beim Götzendienst. Die Götzenbilder selber, das ist reine Materie. Das sind normale Atome. Aber hinter diesen Bildern verstecken sich dämonische Mächte, versteckt sich Satan. Und das wird hier ganz deutlich entlarvt. Wer also mit solchen Dingen zu tun hat, der öffnet sich dadurch eben direkt Satan und seinen mit ihm gefallenen Engeln, den Dämonen. Und darum ist es doch interessant, dieses Götzenbild Baal-Zebub wird dann im Neuen Testament der Name für Satan selbst. Also Ahasja hätte sich natürlich verwehrt, wenn man gesagt hat: Du bist ein Satanist. Der hat doch mit Satan nichts zu tun. Aber das zeigt uns, dass letztlich alle Religionen, auch wenn sie nicht von Satan sprechen, alle Religionen außer die Anbetung des Gottes der Bibel, letztlich eine Verehrung ist von Satan und seinen Engeln. Aber unter einer Maske. Also dieser Baal-Zebub war die Maske von Satan. So deutlich ist das. Schockiert natürlich völlig. Aber das ist die Lehre der Bibel. Und im Zeitalter der Toleranz ist das natürlich etwas Unglaubliches, so etwas zu sagen. Aber schauen wir mal, wie beginnen die 10 Gebote? Das erste Gebot ist: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist nichts von Toleranz. Keine anderen Götter. Und das zweite Gebot ist das Verbot von Bildern, von Götzenbildern. Also das verurteilt alles, was irgendwie mit Gegenstandsverehrung zu tun hat. Oder die Verehrung der Materie, der Schöpfung. Letztlich verbirgt sich dahinter Beelzebub, der Oberste der Dämonen. Nun, im Kapitel 2 wird das Ende des Dienstes von Elia beschrieben. Er macht mit Elisa zusammen eine Wanderung über verschiedene Stationen. Er geht durch Gilgal, Bethel, Jericho. Das sind alles Stationen, die in der Geschichte Israels eine besondere Bedeutung hatten. Gilgal war die erste Station der Israeliten nach dem Durchzug durch den Jordan. Das war die Erfüllung der Verheißungen Gottes, dieses Volk aus Ägypten ins verheißene Land zu bringen. Bethel war der besondere Ort, wo Gott Vater Jakob erschienen war und ihm verheißen hat, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Befindet sich übrigens im heutigen Westjordanland. Dann haben wir Jericho. Das war die erste Stadt, wo Gott Israel im verheißenen Land Sieg gegeben hat. Aber gerade diese Zentren, die einerseits von der Treue Gottes gegen Israel sprechen, wurden Zentren der Gottlosigkeit und der Treulosigkeit Gott gegenüber. Gilgal wurde ein Ort des Götzendienstes. Das wird erwähnt in Hosea 4,4. Können wir das kurz aufschlagen? Es ist Hosea 4, Vers 15. Wenn du hurst, Israel, so verschulde sich nicht Juda und kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet Aven und schwört nicht und so weiter. Und dann Vers 17, Ephraim ist mit Götzen verbündet. Da wird also Gilgal speziell erwähnt und Bet Aven, das ist eine Umänderung des Propheten. Bethel heißt Haus Gottes. Und er hat Bethel, wo Jerobeam dieses Götzenbild aufgestellt hat, ein goldenes Kalb, hat er genannt Bet Aven, das heißt Haus der Verschuldung. Das ist ein poetischer Name für Bethel. Gilgal und Bethel werden hier erwähnt als Stätten der Hurerei und des Götzendienstes. Und weiter, die Stadt Jericho, die sollte ja nicht mehr aufgebaut werden in Ewigkeit. Die wurde ja durch Josua in Josua 6 verflucht. Aber in 1. Könige 16, 34 haben wir gelesen, letztes Mal, dass später jemand frech diese Stadt wieder aufgebaut hat. Im Widerspruch zu Gottes Plan. Also auch das spricht von Rebellion. Und so geht Elia und Elisa durch diese Orte hindurch. Die sprechen davon, wie Israel alles, was Gott gegeben hat, ins Gegenteil verdreht haben. Dann gehen sie miteinander über den Jordan. Kapitel 2, Vers 8. Da finden wir das siebte Wunder von Elia. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es zerteilte sich dahin und dorthin und sie beide gingen hinüber auf dem Trockenen. Das ist genau das Gegenteil vom Einzug Israels nach dem verheißenen Land im Buch Josua. Sie gehen aus dem Land hinaus. Und das zeigt eigentlich symbolisch an, dadurch, dass Israel all die Treue Gottes in Untreue verwandelt hat, verdient es die Rückkehr ins Ausland. Nach Osten hinaus, ja? Und das zweite Buch der Könige endet ja mit der Deportation der Juden nach Babylon. Also wer an der Treue Gottes nicht festhält, der muss wieder raus. Und danach kommt die Entrückung Elias. In feurigem Wagen, mit feurigen Rossen wird er in den Himmel geführt. Was auch noch interessant ist, das ist ja genau der Ort, wo Mose die letzten Abschiedsreden gehalten hatte. Bevor Israel ins Land ging. Die sind alle 8 Reden aufgeschrieben im 5. Buch Mose. Und Mose warnt in Kapitel 28, wenn ihr Gott untreu werdet, dann wird er euch wegführen zu einer anderen Nation. Haben wir heute Morgen gelesen. Und Mose hat dort, in dieser Gegend hat er gesagt, und wenn ihr dem Herrn untreu seid, wird er euch zerstreuen unter alle Völker. 5. Mose 28, 64. Dort wird Elia entrückt, da wo dann Mose starb. Und interessant ist doch Folgendes, wenn dann später der Messias kommt, auf dem Berg der Verklärung erscheinen, Mose und Elia. Mose ist dann dort der Vertreter der Tora, das Gesetz Mose, und Elia ist der Vertreter der Propheten, der weitere Teil des Alten Testaments. Aber beide sind an diesem Ort jenseits des Jordans aus der Welt geschieden. Der eine entrückt, der andere gestorben. Aber darauf kehrt dann Elisa zurück und er vollbringt sein erstes Wunder, Vers 14. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser und es zerteilte sich dahin und dorthin und Elisa ging hinüber. Elisa geht zurück ins verheißene Land. Übrigens, was denn, der Mantel spielt ja so eine große Rolle. Die Propheten waren ja an ihren Kleidern zu erkennen. Sie trugen normalerweise entweder Schafsfelle oder Ziegenhaarmäntel. Nicht wahr? Elia war sofort zu erkennen, 2. Könige 1,8. Und sie sprachen zu ihm: Es war ein Mann in härenem Gewand und an seinen Lenden gegürtet mit einem ledernen Gürtel. Und er sprach: Es ist Elia der Tisbiter. Das ist ein Prophetenmantel. Ja? Und jetzt versteht man auch besser, warum der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7 sagt er: Hütet euch vor den Wölfen in Schafspelzen. Das sind also Verführer, die treten auf, als wären sie Propheten Gottes, und in Wirklichkeit zerstören und zerstreuen sie, spalten sie das Volk Gottes. Das ist der Punkt. Also falsche Propheten zerstreuen, spalten die Gläubigen. Ich gebe die Stelle an. Matthäus 7, Vers 15. Aber an ihren Früchten kann man sie erkennen. 7, Vers 15 bis 20. Noch eine Stelle, die vielleicht nützlich ist in Verbindung mit diesen Prophetenkleidern. In Hebräer 11 wird zusammengefasst von den Glaubenshelden gesagt, 37, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Das sind die Propheten in ihren typischen Kleidern. Übrigens, die Schafe heute sind nicht genau von der Zucht her nicht genau die gleichen Typen, die man hatte zur Zeit der Bibel. Wenn man heute in eine Schafherde plötzlich hineinspringt, die gehen zusammen. Aber ich habe einmal eine Sorte Schafe gesehen in Deutschland, die ist noch näher verwandt mit den biblischen Schafen. Und da ist das Typische, wenn man sie angreift, dann gehen sie auseinander. Ja? Also die biblischen Schafe, die gehen auseinander, wenn der Wolf kommt. Ja, also das zu dem Prophetenmantel. Elisa wird der Nachfolger von Elia und geht wieder zurück durch den Jordan ins verheißene Land. Nun ist es ganz wichtig, Elia und Elisa, wenn man die vergleicht, die meisten Taten, die Elia getan hat, waren Taten, die vom Gericht Gottes sprechen. Und die meisten Taten und Wunder, die Elisa getan hat, waren Wunder der Gnade Gottes. Also der eine betont mehr das Gericht und die Gerechtigkeit, der andere mehr die Liebe und die Gnade Gottes. Der Prophet der Gnade geht wieder zurück ins verheißene Land. Also die Gnadenbotschaft der Propheten war die Gerichtsbotschaft: Israel wird das Land verlieren. Die Gnadenbotschaft war immer die, aber Gott wird sie schließlich wieder zurückführen ins verheißene Land. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott es Abraham versprochen hatte. Aus reiner Gnade. Unter diesem Aspekt muss man die Rückführung der Juden in unserer Zeit verstehen. Es hat nichts mit Verdienst zu tun, sondern es ist Gottes Gnade, die das Volk wieder ins verheißene Land bringt. Davon spricht also besonders Elisa. Sein Name bedeutet, mein Gott ist Rettung. Elisa vollbringt übrigens in der Bibel etwa die doppelte Zahl von Wundern, verglichen mit Elia. Und das können wir in Verbindung sehen mit 2. Könige 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zwiefaches Teil von deinem Geist werden. Und er vollbringt effektiv circa 14 Wunder, während wir bei Elia etwa 7 Wunder finden. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man die Wunder zählt. Aber Größenordnung ist das Doppelte. Das zweite Wunder, Kapitel 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Da sprach ihr, holt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Und sie holten sie ihm und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mir daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Eigenartig, oder? Was da geschieht. Aber bei all den Wundertaten dürfen wir nicht vergessen, dass der Ausdruck Zeichen und Wunder im Hebräischen Ot und Mofet bedeutet auch Warnung und Vorbild. Das heißt, jede Wundertat weist auf etwas hin, hat also typologische, vorbildliche Bedeutung. Das sehen wir auch bei den Wundern des Herrn Jesus. Wenn er Brot vermehrt hat, dann bedeutet das, ich bin das Brot des Lebens. Wenn er einen Blindgeborenen geheilt hat, dann bedeutet das, ich bin das Licht der Welt. Wenn er Lazarus auferweckt hat, dann bedeutet das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber das Wunder war immer nur etwas Begrenztes und wies hin auf etwas, was Gott in späterer Zeit vollständig tun sollte. Es ist nicht so, dass seit der Brotvermehrung es keine Hungersnot mehr gäbe. Gerade in der Endzeit soll der Hunger ein besonderes Problem werden, Matthäus 24. Aber es zeigt, dass der Herr Jesus kann den geistlichen Hunger stillen und im tausendjährigen Reich wird er auch das Problem des Welthungers lösen. Oder der Blindgeborene, das bedeutet nicht, dass seither nun niemand mehr blind zu sein braucht. Aber es bedeutet, der Herr Jesus bringt in die geistliche Finsternis, bringt er sein Licht hinein. Und zweitens, im tausendjährigen Reich wird es effektiv keine Blinden mehr geben. Alle Blinden werden sehen. So steht es in Jesaja. Oder die Auferstehung, das bedeutet nicht, seit Lazarus sollte ein Christ nicht mehr sterben, weil die Folgen der Sünden aufgehoben wären. Aber es bedeutet, die Auferstehung kommt. Alle Erlösten werden auferstehen. Und so hat jedes Wunder ebenso eine symbolische Bedeutung. Hier geht es also um todbringendes Wasser, das Wasser des Lebens wird. Und dazu braucht es eine neue Schale und Salz. In der Bibel wird an verschiedenen Stellen der menschliche Körper mit einem Gefäß oder eben auch mit einer Schale verglichen. Aber es ist eine neue Schale. Und Salz ist in der Bibel immer wieder das Bild vom Tod. Salz tötet ja auch die Bakterien. Und das tote Meer ist tot, weil es so viel Salz drin hat. Also eine neue Schale und Salz, das Symbol des Todes. Und so spricht diese neue Schale von dem Menschen Jesus Christus und das Salz von seinem Tod. Und das löst das Problem des toten Wassers, das gesund wird. Menschen können so viel Literatur lesen und es bringt alles nur Verderben. Aber wenn man in Verbindung kommt mit Jesus Christus und seinem Tod, dann lernt man das Wasser des Lebens kennen. Gut, wir gehen weiter. Am Ende von Kapitel 2 wird Elisa verspottet von kleinen Jungen. Und dann kommen Bären und töten sie. Das ist jetzt eines der wenigen Ereignisse im Leben von Elisa, das von Gericht spricht. Aber es zeigt etwas Wichtiges, dass auch Kinder eine Verantwortung haben, wenn sie lästern. Ja, es gibt, die haben ja gelästert über den Propheten Elisa. Und zwar haben sie ihm gesagt, Vers 23, und er ging von dannen hinauf nach Bethel. Und als er auf dem Weg hinaufging, da kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Das komm herauf kann man übrigens auch übersetzen, steige hinauf. Und ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Entrückung von Elia. Machen sich also lustig über den, also jetzt mach mal dasselbe vor, eine solche Entrückung im Spott. Und das zeigt, dass Gott auch Kinder ernst nimmt, wenn sie über göttliche Dinge lästern. Das kann Kindern, diese Geschichte kann Kindern wirklich zeigen, wie ernst in den Augen Gottes das Lästern über göttliche Dinge ist. Wir gehen weiter zu Kapitel 3. Es geht nun um Joram, der König wurde in Israel zu Samaria. Auch er tut, was böse ist in den Augen des Herrn. Er verbündet sich mit dem gläubigen König Josaphat im Süden und macht sich auf gegen Moab, das ist also Mitteljordanien. Moab hat sich ja abgewendet in dieser Zeit von Israel, wollte nicht mehr die Steuern bezahlen. Das haben wir schon im ersten Vers des Buches gelesen. Nun, Joram wollte Moab wieder zurückholen, nahm die Verstärkung von Josaphat und Gott hat dann dieser Koalition gegen die Moabiter geholfen, aber nur wegen dem gläubigen Josaphat. Ich lese Vers 13. Und Elisa sprach zu dem König von Israel, was haben wir miteinander zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Und der König von Israel sprach zu ihm, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sprach Elisa, so wahr der Herr, der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf die Person Josaphats des Königs von Juda Rücksicht nehme, so würde ich dich nicht anblicken, noch dich ansehen. Und Gott hat dann Israel zusammen mit Juda Sieg gegeben über die Moabiter. Aber wir sehen, auch da gibt Gott Israel Gnade in Verbindung mit dem Propheten Elisa, aber nur, weil bei Josaphat eben noch etwas Gutes zu finden war. Dann kommen wir zu Kapitel 4, oder vielleicht noch zu Kapitel 3, möchte ich noch archäologisch ergänzen. Es ging ja da um den König Mesa, Vers 4, von Moab. Und Mesa, der König von Moab, war ein Herdenbesitzer und so weiter. Von ihm hat man eine riesige Inschrift gefunden, aus der Zeit da, des 8. Jahrhunderts, wo er Ahab erwähnt, Israel erwähnt. Und so haben wir ein außerbiblisches Zeugnis aus dieser Zeit, dass gerade diese Situation, diesen Konflikt zwischen Israel und Moab aus heidnischer Sicht beleuchtet. Dieser schwarze Mesa-Stein, wie er genannt wird, ist zu sehen in Frankreich, im Louvre in Paris. Den Originalen kann man dort sehen und fotografieren. Also der steht ganz besonders in Verbindung mit 2. Könige 3. So zwischendurch gebe ich prophetische archäologische Streiflichter, um einfach zu zeigen, das sind nicht Geschichtchen, sondern wenn wir was ausgraben, dann sehen wir plötzlich, aha, als Stichprobenkontrolle, sind alles historisch wirklich geschehene Dinge. Kapitel 4. Und eine Frau von den Frauen der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Sie hatte große finanzielle Probleme. Und Elisa hat dann das berühmte Ölwunder wirkt, dass sie also in einem Krug Öl nehmen konnte, so viel sie brauchte, um alle ihre Schulden dann bezahlen zu können. Das ist Vers 1 bis 7. Jetzt können wir uns auch wieder fragen, was bedeutet das? Dann Verse 8 und folgende, da geht es um die reiche Frau in Sunem, die Sunamitin. Sie bekommt ein Kind, obwohl sie vorher kein Kind bekommen konnte. Ein Wunder Gottes. Sie bekommt ein Kind. Sie wird schwanger. Freut sich darüber, wie Gott Großes gewirkt hat. Und dann stirbt das Kind. Und Elisa weckt das Kind wieder auf. Also da haben wir alttestamentlich eine Totenauferstehung. Es sind nur 3 Totenauferstehungen im Alten Testament. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ich gehe noch nicht ein auf die Bedeutung. Ein weiteres Wunder kommt dann ab Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück und es war Hungersnot im Land. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm und er sprach zu seinem Knaben: Setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu lesen. Und er fand eine wilde Rebe und las davon wilde Koloquinten, sein Kleid voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, denn sie kannten sie nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie und sprachen: Der Tod im Topf, Mann Gottes! Und sie konnten es nicht essen. Da sprach er: So holt Mehl her. Und er warf es in den Topf und sprach: Schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schlimmes mehr im Topf.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas 2. Könige, Niedergang der davidischen Dynastie.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ihr Radio Neue Hoffnung.